Darüber erstellen wir dann 3D-Modelle, identifizieren auf diesen 3D-Modellen die Dachfläche, auch mit allen Störfaktoren, das heißt auch wenn da ein Schornstein ist, eine Dachgaube, sonstige Dinge. Wir simulieren die Verschattung auf dem Dach, wir simulieren die Einstrahlung auf dem Dach und berechnen daraus die Wirtschaftlichkeit. Das ist dann am Ende unsere eigene Software, die wir dort einsetzen, aber die Grundlagendaten kommen entweder aus öffentlichen Quellen oder von Kooperationspartnern.
Silicon Dortmund.
Mit Stefan Wilfort von Tetraeder Solar und der digitalen Prognose über die Ausbeute von solarer Energie.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Silicon Dortmund. Wir sind wieder am schönen Phoenixsee und heute zu Gast bei Tetraeder Solar. Und mir gegenüber sitzt der Herr Stefan Wilfort. Hallo Stefan, schön, dass wir hier sein dürfen.
Hallo Sebastian, sehr gerne.
Ja, einmal zu dir oder dir und Tetraeder, das gehört ja zusammen. Mit Tetraeder ist hier nicht der Tetraeder im Ruhrgebiet gemeint, ne, die Landmarke, sondern die Firma Tetraeder Solar. Erzähl mal, wie lange gibt es euch schon und wie bist du dazu gekommen?
Ursprünglich gekommen dazu bin ich 2009 mit der Frage, wie kann ich Bürgerinnen und Bürger besser darüber informieren, welches Potenzial das eigene Dach tatsächlich hat. Da werden sich viele dran erinnern, das war so der Anfang des nach heutigem Maßstab Boom oder der Boomjahre, die wir damals hatten, so bis 2012. Das wird jetzt in der Zukunft noch viel, viel gravierender sein, um die Ziele der EU zu erreichen. Aber damals haben wir halt gesagt, es gibt eine Unsicherheit in der Bevölkerung und wir erstellen Solarpotenzialkataster. Das heißt, wir zeigen, wie eine Dachfläche belegt werden kann, wie viel Energie man daraus tatsächlich gewinnen kann und wie wirtschaftlich eine solche Anlage werden könnte.
Und wie zeigt ihr das? Also ich weiß es, aber für die Zuhörer, wie zeigt ihr das genau?
Wir haben zu der Zeit hauptsächlich für Kommunen gearbeitet, das heißt für die Klimaschutzmanagerinnen und Klimaschutzmanager und haben für die eine Karte erstellt, die sie auf der kommunalen Homepage oder manchmal auch bei dem Stadtwerk installiert hatten. Und dort konnte man seine Adresse eingeben oder kann man heute immer noch die Adresse eingeben und dann das Haus auswählen und sieht erstmal eine Einschätzung des Hauses und kann dann in weiteren Schritten auch eine Anlage auslegen.
Genau. Das habe ich nämlich gemeint. Das sind so Online-Portale, die dann nicht bei euch laufen. Also es heißt nicht tetraeder.solar und dann kann ich mein Haus da eingeben, sondern die im Auftrag für andere zur Verfügung stellt. Für Städte, für Energieversorger und auch für Softwareanbieter. Das ist richtig.
Genau, und auch für Softwareanbieter. Das ist in Deutschland, lange Zeit gab es noch nicht die freien Daten, die wir brauchen, um Solarkataster zu erstellen. Da waren wir immer auf die Kooperation mit der Kommune angewiesen. Wir sind dann schon 2012 in die Niederlande gegangen, wo es die Daten auch frei verfügbar gibt. Und da ist es halt heute so, da haben wir dann eine Schwestergesellschaft gegründet, zur Tetraeder Solar, die Sonderatlas, ein LBV, also quasi eine niederländische GmbH. Und Sonderatlas ist dadurch, dass wir die Ersten auf dem Markt dort waren, ähnlich wie hier, wenn man ein Papiertaschentuch haben möchte, hat man manchmal ja auch einen bestimmten Markennamen im Kopf. Und so ist das mit dem Sonderatlas auch. Der ist quasi das Synonym für Solarkataster in den Niederlanden geworden.
Und da aber wahrscheinlich nicht so aufgegliedert wie bei uns, sondern ein Anbieter für die ganzen Niederlande? Oder ist das da auch so?
Da haben wir selber natürlich auch Leads generiert. So nennt man das, wenn man Bürgerinnen und Bürger bittet oder an den anbietet, dass sie auch ein Angebot bekommen können. Also man bittet sie dann darum, ihre Daten einzutragen, damit man ihr ein Angebot schicken kann. Und das gibt man dann weiter an Installationsbetriebe oder baut die Anlagen eben auch selber. Aber wir haben auch für Kommunen gearbeitet und auch für Energieversorgungsunternehmen, die dann ihre Kunden, also ihre eigenen Kunden, direkt angesprochen haben, ein Mailing gemacht haben. Guck mal, was dein Dach kann. Und auf unserer Homepage haben wir dann, oder auf deren Homepage haben wir dann ein Tool installiert, mit dem man etwas spielerisch das eigene Dach bewerten konnte.
Jetzt ist es ja so, dass die Daten, die dem Ganzen zugrunde liegen, also überhaupt zu wissen, dass mein Dach so und so viele Sonnenstunden hat und für eine Anlage geeignet ist, die kommen ja nicht von euch. Wo kriegt ihr die her, diese Informationen, auf deren Grundlage man sagen kann, dieses Dach ist geeignet für eine Solaranlage?
Also die Daten, die Grundlagendaten kommen nicht von uns, die sind dann in der Regel öffentliche Daten oder wir haben auch eine Kooperation mit Google. Darüber erstellen wir dann 3D-Modelle, identifizieren auf diesen 3D-Modellen die Dachfläche, auch mit allen Störfaktoren, das heißt auch wenn da ein Schornstein ist, eine Dachgaube, sonstige Dinge. Wir simulieren die Verschattung auf dem Dach, wir simulieren die Einstrahlung auf dem Dach und berechnen daraus die Wirtschaftlichkeit. Das ist dann am Ende unsere eigene Software, die wir dort einsetzen, aber die Grundlagendaten kommen entweder aus öffentlichen Quellen oder von Kooperationspartnern.
Und ist dann auch schon noch Arbeit. Also ne, ist nicht so, dass ihr sagt, es gibt Service von Google und den machen wir zu uns zu eigen und dann war's das. Sondern gerade, du sagtest es, gerade Verschattung, Bäume, Schornsteine, das muss dann noch feinjustiert werden natürlich, um dann eine ordentliche Aussage machen zu können.
Genau, das auch bei Google ist das so. Also wir haben 2016, 2017 mit Google angefangen. Und da war es tatsächlich so, dass Google, irgendwann riefen die Münchner an und fragten, ob wir nach München kommen wollten, um uns Lösungen vorzustellen, weil sie suchten einen Anbieter, der on-demand Solarpotenzialberechnungen machen kann, auf Basis von deren Daten. Mhm. Und dann sind wir eben als Partner aus diesem Assessment hervorgegangen und haben dann, das wird der eine oder andere auch noch erinnern, große Projekte mit E.ON zusammen gemacht und Google Sunroof. Und haben dann quasi zur besten Sendezeit haben sie Werbung geschaltet und wir haben im Hintergrund on-demand die Gebäude berechnet, die Zuschauerinnen und Zuschauer dann abgefragt haben. Hm.
Wie viele Leute seid ihr? Immer so zwischengefragt hier in Dortmund.
Wir haben jetzt hier zwei Geschäftsbereiche. Der zweite Bereich beschäftigt sich mit der Frage der Online-Beteiligung. Das ist die tetraeder.com. Und beide Gesellschaften haben zwei Gesellschaften, die ihnen helfen, die quasi Backoffice-Dienstleistungen und Development machen. Und da sind wir insgesamt 36 Leute.
Ah ja.
Okay. Aber wir wollen auch noch einstellen dieses Jahr, deutlich.
Ja, gern Werbung machen, dafür sind wir da. Also immer gern Bescheid geben. Was sucht ihr da vor allen Dingen für Leute? Also eher im technischen Bereich oder eher im Projektbereich? Wo seid ihr?
Also wir suchen tatsächlich Techniker, aber wir suchen auch Projektmanager und aber auch Leute, die im Büro arbeiten und einfach helfen, dass im Backoffice alles funktioniert. Mhm.
Also gerne mal auf die Website gehen. Wir verlinken die auch in dem Text zu unserer Folge. Und wir hatten kurz die Kunden angesprochen. Kannst du so rund sagen, in wie vielen Kommunen in Deutschland schon so ein Kataster, so hieß es ja, ne?
Ja. Solarpotenzialkataster.
Genau. vorhanden ist. Kann man das so sagen, wie die Abdeckung da schon ist von den Kommunen? Wer das, also nicht wer, aber wie viel Prozent der Kommunen das schon so haben im Einsatz?
Also ich denke, dadurch, dass mittlerweile einige Bundesländer auch in Deutschland die Daten freigegeben haben, gibt es einige Bundesländer, die wir eben flächendeckend berechnet haben. Und darüber hinaus noch viele Einzelprojekte, also gerade so in den südlichen Bundesländern, vielleicht etwa die Hälfte der Kommunen sollte über Informationen zur solaren Eignung der Dachflächen verfügen.
Ich dachte, es wären sogar schon mehr. Okay. Also auf jeden Fall noch was zu tun, dass möglichst viele Kommunen diesen Dienst anbieten können, ist ja auch wichtig.
Genau, also wir haben ja schon mal die Google-Kooperation angesprochen. Wir werden zu Intersolar ein neues Produkt anbieten, in Kooperation mit Google, wo Google der Datenlieferant ist und wir sind der Technologiepartner. Und damit erreichen wir eine 99%ige Abdeckung der Gebäude in Deutschland.
Da geht es richtig runter.
Aber auch in vier anderen Ländern. Also wir sind ja schon immer sehr auf Internationalisierung spezialisiert gewesen. Also das, was wir hier machen, kann man natürlich auch in den Niederlanden einsetzen, kann man in Frankreich einsetzen, in Italien, in Spanien, in Dänemark waren wir sehr intensiv, sind aber auch in Litauen. Also wir sind eigentlich in ganz Europa unterwegs.
Und um noch einmal zu verdeutlichen, was das heißt, also wenn ich es richtig verstanden habe, und ich habe es auch schon mal ausprobiert, ich weiß nicht mehr bei wem, bei irgendeinem Stadtwerk. Man geht auf die Website, man gibt seine Adresse ein, wird automatisch der Kartenausschnitt des Grundstücks angezeigt, das Dach auch.
Ja.
Und dann farblich gekennzeichnet, wie die Einstrahlung ist. Also natürlich gelb, rot und so weiter ist dann hohe Einstrahlung. Und ich habe bei dem einen, was ich gesehen habe, gesehen, dass es noch weitergeht dann. Also ich kann nicht nur einsehen, ob das Dach geeignet ist, sondern ich kann auch platzieren, glaube ich.
Man kann auch eine Anlage auslegen. Also die Übersichtskarten haben selber schon unterschiedliche Anzeigen. Die eine Anzeige ist ein Ampelsystem.
Genau.
Wir kalibrieren unsere Daten auf Basis von Daten des Deutschen Wetterdienstes und der EU. Und deshalb gibt es heute ein vierfarbiges Ampelsystem, weil man irgendwann einmal die Referenzwerte geändert hat. Und weil wir aber nicht Häuser, die früher rot waren, jetzt anders darstellen wollten, haben wir eben eine weitere Zwischenfarbe eingefügt. Das heißt, man hat jetzt grün, gelb, orange und rote. Und in der Reihenfolge, also grün kannst du gehen, rot muss man nochmal genau hingucken oder muss man eben stehen bleiben. In der Kategorisierung sieht man erstmal das eigene Gebäude. Man kann dann eine weitere Karte aufmachen. Man sieht dort die Einstrahlung sehr detailliert auf dem Dach. Das ist etwa für 30 Quadratzentimeter immer berechnet worden. Das ist sehr, sehr genau. Danach gibt es eine weitere Karte, die man öffnen kann. Da sieht man bereits die geeigneten Dachflächen und hat so ein erstes gutes Bild von dem eigenen Gebäude. Wenn man auf das Gebäude dann draufklickt, dann entsteht eine Strecke, in der man gefragt wird, was für ein Haus. Haushaltstyp ist man? Ist man ganztägig zu Hause oder eben nur morgens und abends und am Wochenende? Hat man ein Elektroauto, eine Wärmepumpe, ein Elektrofahrrad? Also alles, was man an potenziellen Extraverbrauchern noch mit hinzurechnen kann. Daraufhin rechnet das System aus, wie groß eine Photovoltaikanlage sein sollte. Dann kann man sagen, sie soll wirtschaftlich optimiert sein. Das heißt, einen möglichst hohen Eigenverbrauch haben, weil es immer noch wirtschaftlicher ist, selber zu verbrauchen, als einzuspeisen. Man kann aber auch sagen, alles nutzen, damit man einen möglichst großen Beitrag zur Energiewende leistet. Und dann geht es so weiter, dass man sagt, Batteriespeicher, ja oder nein. Soll Solarthermie noch mit eingebunden werden, ja oder nein. Und am Ende noch die Frage der Finanzierung. Und ganz zum Schluss bekommt man alles in einer Zusammenfassung angezeigt.
Also mir als Vertriebler geht da das Herz auf, dass man nicht einfach so den Menschen oder den Hauseigentümer mit so einer Info stehen lässt.
Ja.
Und sagt hier, ja, geeignet.
Ja.
Und dann irgendwie geht der Prozess wo ganz anders weiter, sondern es geht direkt da auch weiter. Und das hat ja echt ich habe es ausprobiert, echt einen Entertainment-Faktor. Da kriegt man richtig Lust, auch was in Richtung Solar zu machen. Werden wir auch was verlinken auf jeden Fall, weil das ist ein sehr, sehr, das muss man sich angucken.
Ja. Also hier in unserer Region könnte man eben auf die Metropole Ruhr verlinken, die ist ja auch von uns gemacht worden.
Genau.
Da hat man das Solarpotenzialkataster, aber auch das Gründachpotenzialkataster. Also Solar ist ja mehr Klimaschutz und Gründach ist mehr Anpassung an die Folgen des Klimawandels, also Reduzierung, positive Auswirkungen auf das Stadtklima, Dämmeffekt auf einem Gebäude. Was ich aber vielleicht noch zu dem Entertainment-Faktor mit hinzufügen würde, ist, in der Städteregion Aachen gab es eine Kooperation mit der dortigen Handwerkskammer. Und da kann man ganz zum Schluss sogar auf die nächste Karte gehen. Da werden einem die Handwerksbetriebe in der Umgebung angezeigt, sodass man auch direkt Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner findet, um dann die Anlage auch zu realisieren.
Und die sind natürlich auch dankbar über die Infos, die sie dann schon für den Auftrag bekommen. Die müssen nicht erst rausfahren, um sich die Möglichkeiten anzuschauen und so weiter. Müssen sie später vielleicht, ja. Klar. Aber die haben schon mal Grundlageninformationen, die sie so nicht hätten, ja. Ohne eure Lösung.
Ja, ja, so im letzten Jahr... Klar, dadurch, dass die Ukraine angegriffen worden ist, hat es hier eine besondere Nachfrage auch nach Energieunabhängigkeit gegeben. Da waren so viele Leads, wie gesagt, also so viele Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern bei Stadtwerken, Energieversorgungsunternehmen da, dass wir gar nicht mehr diese Anfragen generiert haben für die, also aus Vertriebssicht geholfen haben, sondern in dem Prozess geholfen haben, indem wir die Leads validiert haben. Also die haben halt Leads reinbekommen und wir haben halt geguckt, ist das Dach überhaupt geeignet? Kann man da eine Anlage bauen? Wie groß kann man die Anlage bauen? Passt das wiederum zu den Menschen, die dann da auch wohnen und die sich eine Anlage auf das Dach setzen wollen? Und so hatte dann eben auch der Vertrieb aus dem Energieversorgungsunternehmen, aus dem Stadtwerk, schon mal eine gute Grundlage, um auf die Anfrage zu reagieren und zu sagen, wir kommen oder wir sehen noch eine Schwierigkeit, wir brauchen nochmal einen zweiten Termin und dergleichen. Also das ist nicht nur, dass wir die Leute dazu animieren, etwas zu tun, sondern dass wir auch bei einem Prozess helfen, weil das...
Vereinfachen, verschlanken.
Ja, und das, also es gibt ja auch den Ausspruch von 1,5 Grad, ohne Hände keine Wände. Da ist ja viel dran. Also wir müssen ja schon gucken, dass wir möglichst effizient alle einsetzen. Also ja, dass wir auch den Beratungsaufwand, den die Handwerksbetriebe haben, möglichst gering halten, damit die eher Sachen auf Sach schrauben können, als sich mit einer Frage zu beschäftigen, die man noch automatisiert lösen kann.
Handwerksbetriebe ist ein gutes Thema. Habt ihr auch tatsächlich Kunden im Handwerk, die sagen, ich möchte das auf meiner Website haben, auf meiner Betriebswebsite vom Unternehmen, oder sind das eher also die Handwerkskammern, wie du gesagt hattest?
Ja, also das sind dann eher Verbände, Verbünde oder eben größere Betriebe. Ja. Also das ist selten, dass wir in einem kleineren Betrieb direkt involviert sind, weil die einen sehr engen Kontakt sowieso zu ihrer Bestandskundschaft haben.
Stimmt.
Und die diese Vertriebsfrage in der Regel eigentlich nicht haben. Aber größere Einheiten, die dann auch national unterwegs sind, sind dann eher unsere Kunden.
Und als ich sag mal B2B-Kunde, Hoteldirektor, könnte ich genauso mein Dach da einschätzen lassen auf der Plattform, bei wem auch immer. Ne?
Das könnte man ja selber dann machen. Also da kann man ja selber seine Adresse eingeben. Genau. Aber wir haben zum Beispiel für ein großes deutsches Wohnungsunternehmen haben wir alle Dachflächen dahingehend untersucht, ob sie sich für Mieterstromprojekte eignen.
Ja. Auch so ein Projekt, genau. Also sehr, sehr vielfältig, ne? Das ganze Thema und die ganzen Abnehmer und wer es alles benötigt und so weiter. Jetzt frage ich mich noch, wo kann die Reise hingehen? Du hast ja schon gesagt, Richtung Internationalisierung, ihr kriegt mehr Daten, ihr könnt mehr machen, auch im Ausland. Ist das so das, was ihr für die Zukunft weiterverfolgt, dass ihr in Europa und eventuell darüber hinaus dann den gleichen Dienst oder in ähnlicher Form anbietet? Oder gibt es noch mehr Neues?
Also es gibt erstmal natürlich noch andere Bereiche, in denen wir unterwegs sind. Das hängt aber einfach damit zusammen, dass wir irgendwann gefragt worden sind, wenn ihr das Potenzial auf dem Dach berechnen könnt, könnt ihr dann auch prognostizieren, welches Dach wann bebaut werden wird, weil der Verteilnetzbetreiber die Informationen für seine Netzplanung braucht. Dann haben wir das gemacht.
Ah.
Dann hat der Verteilnetzbetreiber gesagt, wenn ihr das für Solar könnt, könnt ihr das auch vielleicht für Elektromobilität, weil wir eben wissen, dass es viel mehr Ladesäulen, Wallboxen verkauft worden sind, als sie tatsächlich bei den Verteilnetzbetreibern, also bei den Stadtwerken, gemeldet wurden.
Mhm.
Und den Verteilnetzbetreiber interessiert für die Planung dann eben auch, wo habe ich denn Klumpenbildungen? Also wo habe ich relativ viele privat betriebene Wallboxen, die man eigentlich nur anzeigen müsste, aber nicht genehmigen müsste. Und dann sind wir in dem Bereich auch unterwegs. Dann haben wir uns mit dem Thema Fassade beschäftigt. Also die Einstrahlung auf der Fassade auch noch mit zu berechnen. Das ist im Moment auch ganz spannend, weil wenn ich das als Vertriebsinstrument ansehe und jemand sagt, ich möchte auf meinem Balkon eine Balkonanlage installieren, dann kann man sagen, wie groß soll sie sein und wie viel Energieertrag wirst du daraus generieren können für dich. Also auch eine Einschätzung machen darüber, wie wirtschaftlich das ist.
Das wird bei mir nochmal ein Thema sein, tatsächlich. Wir haben eine riesen Dachterrasse.
Ja.
Dachausrichtung ist wohl nicht so optimal, habe ich gesehen. Aber Dachterrasse würde...
Genau, also da sind genau solche Felder, wo es dann darauf ankommt, auch nochmal eine unabhängige Beratung zu haben und nicht nur in den nächsten Baumarkt oder in den nächsten Onlineshop zu gehen und sich da eine Balkonanlage zu kaufen, sondern erstmal zu gucken, ist mein Standort, wenn ich unsicher bin, ist mein Standort dafür geeignet oder er nicht geeignet? Weil was wir verhindern wollen, also wir wollen nicht verhindern, dass viel gebaut wird, aber wir wollen verhindern, dass schlecht darüber geredet wird. Und schlecht darüber geredet wird, wenn jemand unzufrieden ist.
Genau.
Und das wollen wir halt verhindern, dass diejenigen, die potenziell einen schlechten Standort haben, da trotzdem eine Anlage hinbauen und dann sagen, sie wundern sich und alle Versprechungen werden nicht eingehalten. Das hilft halt keinem. Das hilft der Energiewende nicht und das hilft allen anderen, die sich dafür interessieren, auch nicht, weil sie dann eben von der schlechten Nachricht daran gehindert werden, selber was zu tun.
Ja, genau. Das höre ich oft, dass Hausbesitzer so sagen, ah, bei uns macht das sowieso keinen Sinn und Balkonkraftwerk, geht das überhaupt? Also höre ich sehr oft die Diskussion und da kann man natürlich sehr, sehr viel früher mit eurer Lösung ansetzen und sagen, So, entweder ja, das Problem ist da, mach's lieber anders,
ja,
oder nicht, im schlimmsten Fall. Oder nee, da, das könntest du machen, und aber nur in der Form.
Ja.
Ja. Ja.
Also auch wenn man große Fassadenflächen hat, auch in dem gewerblichen Bereich kann das eben dazu führen, dass wenn das Gebäude so gebaut ist, dass eigentlich die Traglast des Daches ausgereizt ist. Ja. Weil man keinen Photovoltaik auf das Dach bauen kann, kann man, wenn man eine gute Fassadenfläche hat, ja immer noch eine Anlage auf der, also gründen auf dem Boden ohne Startschussproblem und eine Fassade installieren. Und auch da können wir dann berechnen, was passiert, wenn sie einfach nur Fassaden integriert, also quasi senkrecht montiert wird, und was passiert, wenn sie dann auch quasi angewinkelt, stufig installiert wird, wie viel Ertrag hat man in unterschiedlichen Varianten, und kann dann eben auch einem Industriebetrieb helfen, zu entscheiden, auf welche Typanlage setze ich denn jetzt.
Und das geht ja dann mit Schnittstellen, wo wir bei Industriebetrieb sind oder bei, ich sag mal, auch größeren Handwerksbetrieben, das geht ja bis ins CRM rein. Dass man sagen kann, wir haben ja den Kunden XY, der hat mich gefragt, ob das Sinn macht. Ich unterfütter das jetzt mal mit euren Ergebnissen. Also gar nicht so, dass der Kunde direkt das hat, sondern dass man ihm als Berater sagen kann, hier, das ist von unserer Software, hier kannst du dir angucken, so viel Potenzial hast du, das eher nicht machen. Na, also dass der Außendienst mit eurer Unterstützung agieren kann, gar nicht der Kunde an sich, weil ich glaube, für den einen oder anderen wird das auch vom Verständnis her wahrscheinlich, je mehr man damit machen kann, desto schwieriger, ne, zu erfassen.
Ja.
Ne, und für so einen Vertriebler, der kann es natürlich eher erfassen und dann auch eher übermitteln an die Endkunden, ne, und das eher darstellen.
Aber Vertrieb ist noch ein anderes gutes Stichwort. Wir haben uns ja mit dem Bereich Elektromobilität beschäftigt, also mit der Frage, wo habe ich potenziell Wallboxen installiert? Und dann haben wir natürlich auch viele Haushalte herausgefunden, die sich soziodemografisch eignen oder auch wahrscheinlich Interesse haben, aber aufgrund der räumlichen Situation keinen eigenen Stellplatz haben. Gibt es halt auch immer mal wieder und relativ viele. Und dann ist da die Frage, wo können die denn laden? Und einem Stadtwerk zusammen kann man dann zum Beispiel eine Ladesäulenkarte installieren, und da kann jemand sagen, ich würde gerne öffentlich laden an einer bestimmten Stelle. Und wenn jetzt relativ viele bei einem Arbeitgeber gesagt haben, ich würde da gerne laden, dann kann eben das Stadtwerk zum Beispiel dem Arbeitgeber auch Arbeitgeber oder eine Arbeitnehmer Ladesäule anbieten und dann sagen, hier können deine Leute laden, und du tust was sozusagen für das Image des Unternehmens und gleichzeitig hilfst du denen, die nicht zu Hause laden können, einen Ladepunkt zu haben. Weil das weiß ja auch jeder. Also wenn man, hier gibt es ja auch in Dortmund Strukturen, in denen würde keiner um 21 Uhr rausgehen, um sein Auto umzuparken, weil dann hat man keinen Parkplatz mehr. Also das passiert halt nicht. Also da wird niemand, wenn man einen Parkplatz hat, da wird man auch da stehen bleiben. Und wenn man dann um 21 Uhr von der Ladesäule weg muss, weil das Auto voll ist und man dann die Ladezeit, also die Standzeit erreicht hat, wenn man stehen bleiben darf, dann müsste man ja wegfahren. Und wenn man nicht wegfährt, dann hat man ja diese Ladesäule blockiert für jemanden, der noch laden muss.
Ja.
Also da braucht man andere Herangehensweisen.
Das soll ja sogar auch, also ich habe so einen Gesetzesvorschlag gehört, das soll sogar mit Strafen belegt werden, wenn man eine Ladesäule belegt, aber das Auto schon voll ist. Da hat irgendjemand, ich weiß nicht mehr aus welcher politischen Richtung, gesagt, eigentlich müsste man da eine Strafe vergeben, damit er nicht die Lademöglichkeit belegt. Aber du hast recht, in der Nacht, was soll ich machen? Ich kann ja nicht ständig gucken, ob mein Auto voll ist.
Ja.
Das ist dann immer so ein, das könnte ein Problem werden. Oder was ich auch gehört habe, dass die Heimladesäulen gedrosselt werden sollen bei Stromarmut, sag ich mal, ne? Dass du das Auto, wenn du das zu Hause, selbst wenn du eine eigene Lademöglichkeit hast, nicht vollladen kannst. Und dann brauchst du ja, wie du es gerade sagtest, am Arbeitsplatz irgendwo eine Möglichkeit, das Auto zu laden, damit ich noch nach Hause komme.
Ne? Ja, also ich glaube, das ist noch, also zumindest bei uns noch nie passiert, dass das Laden abgeschaltet wurde oder gedrosselt wurde, aber das ist natürlich ein mögliches Szenario. Das gleiche Szenario hat man ja auch, wenn man sagt, das Auto ersetzt quasi die Batterie, die man sonst zu Hause hat, um den Strom vom Dach zu speichern. Ist ja auch die Frage, bis wohin erlaube ich dem Auto quasi entladen zu werden? Also wie weit muss immer noch einen Ladestand im Auto erhalten bleiben, damit ich das erreichen kann, das Ziel erreichen kann, das ich erreichen möchte? Und man wird auch, also mit mehr Elektromobilität wird man quasi auch automatisch auf den Autobahnen langsamer fahren.
Ja.
Weil das, was man rausfahren kann an zusätzlicher Geschwindigkeit, das verliert man ja sofort an der nächsten Ladesäule wieder.
Das Thema hatte ich mit einem jüngeren Kollegen von Sogeti, die ich auch im Interview hatte, und da bin ich eigentlich von ausgegangen, ein junger Typ, fährt wahrscheinlich auch mal schneller, und das war so eine Blitzquiz, kommen wir gleich zu, so eine Frage, und er sagt dann, nee, ich fahre lieber 100, damit mein Auto noch genug Ladekapazität hat. Ja, das ist eine Überlegung, auf jeden Fall.
Ja, also ich bin häufiger in den Niederlanden, und wenn man sich dann nicht, also sagen wir, selber dran hält, dass man langsam fährt, dann verliert man die Zeit, die man vermeintlich gewonnen hat, verliert man an der Ladesäule wieder.
Also ja.
Das ist kein Mittel, also Schnellfahren ist da kein Mittel mehr, um schnell ans Ziel zu kommen, sondern da muss man dann eher darauf achten, dass man einen Rutsch durchfahren kann.
Ja.
Und hier kommt das Blitzquiz.
Ich hatte tatsächlich dieses Mal Unterstützung bei der Fragestellung, weil wir machen das ja jedes Mal, das Blitzquiz. Diese Entweder-Oder-Fragen. Und inzwischen haben wir so viele Fragen schon gestellt. Darum auch an die Zuhörer, falls ihr Fragen habt, wendet euch gerne an uns. Die E-Mail-Adresse setze ich mit in den Episodentext. Wenn ihr irgendwelche irgendwelche Fragen habt fürs Blitzquiz, meldet euch gerne. Ich fange jetzt mal an und kann auch sein, dass ich völlig daneben liege. Wie bist du im Bereich Musik? Ist noch nicht die Frage, aber ist Musik so, Musik hören, ist das was, wofür du dich begeisterst?
Ich würde mal sagen, meine Lieblingsband ist der WDR.
Okay. Ich habe hier nämlich eine Frage, das ist die erste. Rock oder Pop?
Das ist eine gute Frage. Ich bin ganz anders als meine Frau und meine Kinder überhaupt nicht im Thema Musik unterwegs. Ich sage, wenn mich jemand fragt, was würde ich hören, sage ich mal, meine Lieblingsband ist der WDR.
Also alles.
Alles.
Ja, ja. Das gibt es tatsächlich oft. Ich habe auch aus jeder Musikrichtung so meine Favoriten. Okay. Wenn wir gerade beim Hören sind, Hörbuch oder Buch?
Eigentlich gerne Buch, aber meistens Hörbuch. Also Buch dann eher im Urlaub. Dann aber auch nur, wenn die Kinder eigentlich brauchen.
Mhm.
Sonst eigentlich, ich höre gerne Hörbücher auch im Auto. Wenn man mal nicht telefoniert, ist das ein ganz guter Zeitvertreib. Und höre auch da gerne Podcasts.
Wollte ich gerade sagen, also ich habe öfters mal nachgefragt, wann hört ihr uns? Und da kam ganz oft im Auto auch. Im Auto oder bei der Hausarbeit. Beim Spülen hören uns auch viele. Das mache ich quasi auch, mache ich auch sehr gern. Also irgendwo, wenn ich noch was zu tun habe im Haus, Podcast hören, genau. Kommen wir kurz zum anderen Thema. Ich haue es jetzt einfach raus. Hund oder Katze?
Hund.
Hast du einen?
Ja.
Ah, dir gegenüber sitzen Katzenliebhaber. Ich habe zwei Kater. Ah, okay. So richtig großen oder eher...
Ein Golden Retriever, ja. Die Emma, begleitet uns, der Familienhund begleitet uns.
Super. Und jetzt geht es so ein bisschen ins Fabulieren, also so ein bisschen ins Fantastische. Wenn du auswählen könntest, was für eine Superkraft du hättest, wäre das Röntgenblick oder Gedankenlesen?
Gedankenlesen.
Finde ich auch. Mit den Röntgenbildern könnte ich gar nicht so viel anfangen. Genau.
Ja. Röntgenbilder sind relativ uninteressant, finde ich, aber Gedanken sind schon spannend.
Mhm. Kurz zur Vergangenheit, zur schulischen Leistung, was lag dir mehr? Mathematik oder Kunst?
Mathe und Physik LK.
Habe ich mir gedacht. Die passende Vorgeschichte. Ja, das waren schon die Fragen. Ich habe diesmal keine Frage zu Dortmund da, weil mir tatsächlich keine eingefallen ist. Wir hatten schon so viele. Stadion oder Theater und so weiter. Also hier auch nochmal an die Hörer, falls euch da was einfällt, was Dortmund bezogen ist, meldet euch gern. Ja, vielen Dank. Zeit ist sehr schnell vergangen. War sehr, sehr interessant. Vielen Dank, dass wir hier sein konnten. Und ja, wir werden deine Hintergrundinformationen verlinken im Episodentext, dass man sich da auch nochmal selbstständig reinarbeiten kann in eure Lösung und vor allen Dingen auch gucken kann, was gibt es da aktuell für berufliche Möglichkeiten. Werden wir gerne mit verlinken.
Ja, sehr gerne. Hat mir viel Spaß gemacht. Und wer Interesse hat, bewirbt sich bitte gerne.
Genau. Gerne hier bewerben. Ist auch wunderschön am Phoenixsee gelegen. Kann man nichts sagen. Alles klar. Bis dahin.
Wieder Dankeschön. Hören. Bis dahin. Tschüss.
Der blendet es dann immer so ein bisschen runter. Ja.
Dieser Podcast wird produziert von Podcom. Technische Leitung Georg Pates. Moderation Sebastian Brinkmeier.